Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge.
80% des Erfolgs liegt in der Vertriebsstrategie, aber mehr als 80% des Misserfolgs liegt in der Umsetzung. So lautet ein Leitsatz, den wohl viele Sales-Mitarbeiter schon das ein oder andere Mal hören durften. Und warum das so ist und wie der Vertrieb genau das verbessern kann, genau darüber wollen wir heute sprechen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zum B2B Hero Podcast. Ich bin Alicia Weigel und habe mir heute zu Gast den Professor Dr. Jan Wieseke eingeladen. Ja, lieber Jan, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir denn?
Oh gut, es ist warm. Wir haben im Moment noch Hochsommer. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird und das Fenster ist ja zu. Insofern, aber ansonsten wirklich prima. Sehr gut.
Schön, schön, das freut mich. Ja, Sommer ist immer eine schöne Zeit, aber die neigt sich natürlich auch immer dem Ende zu. Von dem her schön, dass wir den Podcast heute aufzeichnen können. Denn du bist auch ein richtiger B2B-Vertriebsexperte, kann man ja sagen. Du bist seit 15 Jahren Professor und Lehrstuhlinhaber am Sales Management Department bei der Ruhr-Universität Bochum. Und bevor wir jetzt natürlich im Podcast einsteigen wollen, erklär doch mal ganz kurz, wo denn dein Schwerpunkt liegt und wo du bereits praktische Erfahrungen sammeln konntest.
Ja, wie du sagst, ne, das ist jetzt 15 Jahre her, dass ich hier gestartet bin. Wir waren mal ein ganz kleines Team und hatten die Idee, alles rund ums Thema Vertrieb zu machen. Genauer gesagt B2B Sales Management. Und jetzt mittlerweile sind wir schon 3 Professuren mit insgesamt über 20 Mitarbeitern und wir machen wirklich alles, was heute aktuell in der Steuerung von B2B-Sales-Organisationen anfällt. Von natürlich mehr Digitalisierung, aktuelle Themen wie Pandemie, das heißt Hybrid-Selling, wo muss man offline und online arbeiten, wie kann man das auch aus der Pandemie rausnehmen. Preisdurchsetzung im Moment natürlich ein großes Thema bei Lieferengpässen, aber eben auch die großen strategischen Themen. Also wie muss man eigentlich grundsätzlich einen Vertrieb heute professionell aufsetzen? Insofern ist das, was viele Marketingkollegen zu uns sagen, hey, die sagen, Vertrieb ist doch nur ein Teil und ein kleiner Teil des Marketings, sagen wir, die Spielwiese, die wir da haben, ist riesengroß und definitiv groß genug für eine Uni-Laufbahn.
Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine große Vielfalt, denn auch Vertrieb ist nicht gleich Vertrieb, ne? Also da gibt es ja auch verschiedenste Varianten, wie du es gerade schon gesagt hast, Hybrid-Selling, Cross-Selling, also verschiedenste Möglichkeiten. Und ja, was auch immer wichtiger wird, ist auch, dass der Vertrieb sich eben optimiert. Und genau dazu hast du jetzt ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Sales Profit Chain. Mhm. Und darüber wollen wir heute sprechen. Fangen wir da vielleicht doch mal ganz am Anfang an. Ich glaube, der Begriff wird jetzt den meisten Zuhörern nicht so viel sagen. Was versteht man denn unter der Sales Profit Chain?
Vielleicht ist der letzte Begriff davon, die Chain, also die Kette, eigentlich das Wichtigste. Denn das, was wir mit den Unternehmen in den letzten, das hat ja 7 Jahre gedauert, das zu erstellen. Das ist halt für mich, es gibt einen Band 2, der kommt, aber ansonsten werde ich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren kein solches Buch mehr machen können. Und das, was wir mit den Unternehmen entwickelt haben, ist ein sozusagen Ende-zu-Ende-Ansatz, eine Kette von der Managemententscheidung bis hin zum finanziellen Erfolg. Und das haben wir aufgebaut. Das gibt es ja in IT Ende-zu-Ende-Ansätze, es gibt in der Produktion Ende-zu-Ende-Ansätze und eine Produktion 4.0. In der Logistik gibt es solche Ansätze. Im Vertrieb gab es sowas bis dato nicht. Und das war die Idee, sowas aufzusetzen, zusammen mit Unternehmen.
Und woraus besteht die Sales Profit Chain? Du hast es gerade schon gesagt, natürlich Finanzen, Management. Ich denke, da sind noch ein paar mehr Komponenten drin.
Ja, absolut. Ne? Die Musik spielt genau in der Mitte dazwischen. Ne? Also wenn ich eine Managemententscheidung habe, dann wirkt die natürlich über meine Vertriebskanäle und die Salesforce, über die Kunden und dann kommt es zu den finanziellen Ergebnissen. Und das Wichtige ist, wenn man jetzt diese Kette optimieren möchte und Wirkungsketten auch optimieren möchte, dann muss man auf der anderen Seite starten, also auf der hinteren Seite, also bei den Ergebniszielen. Muss ich stärker wachsen oder möchte ich stärker Kostenziele erreichen? Und daraus abgeleitet wirklich dezidiert Ketten auf der Kundenseite durchgehen und Ketten auf der Vertriebsseite durchgehen, um daraus abzuleiten, was denn eigentlich die wichtigste Managementmaßnahme gerade ist. Ich weiß, das klingt im Moment noch abstrakt, aber vielleicht können wir es ja noch vertiefen.
Ja, auf jeden Fall, denn vielleicht, wenn man es mal vergleicht zu früher, früher hat man sich das Ganze ja genau andersrum angesehen in der Kette. Worin liegt denn so der größte Vorteil, dass man sagt, wir betrachten das jetzt genau andersrum?
Naja, die Welt funktioniert eben auch andersrum. Wenn ich Ergebnisziele erreichen möchte, dann sollte ich nicht zu schnell, das ist ja ein klassischer Management-Impuls von uns allen, die Vertriebsorganisationen steuern. Der klassische Impuls ist, Quick Wins zu erzielen, ne? Kleine Stellschrauben zu drehen, um Quick Wins zu erzielen. Aber um wirklich nachhaltig Erfolg zu erzielen, muss ich erstmal, so anstrengend das manchmal ist, aber nochmal mir anschauen, ist denn meine Kundenstrukturierung eigentlich so, dass ich optimal wachsen kann oder auch Kosten senken kann. Heißt, sitzen eigentlich die Segmentierungen, die wir machen? Meistens machen wir ja nach Industrie. Ne? Unsere Kundenindustrie Elektronik, unsere Kundenindustrie Automotive und unsere Kundenindustrie Bau zum Beispiel. Und wir machen eine ABC-Kundeneinteilung beispielsweise. Manche machen auch D- und E-Kunden. Und daraus ergibt sich ja schon eine Matrix. Ja? Wenn ich ABC-Kunden habe, drei, und habe drei Zielindustrien, habe ich schon neun Zellen, über die ich Wissen haben muss. Erstens, passt es überhaupt, wie ich segmentiert habe? Zweitens, sitzt eigentlich unsere ABC-Kundeneinteilung? Drittens, habe ich das Wissen in diesen neuen Zellen, zum Beispiel, wenn es dann neun sind, ne? Und das mal durchzuchecken, ist bei vielen, obwohl es eigentlich, ne, die Basisarbeit ist, und da überschneidet sich ja auch Vertrieb und Marketing, das ist ja strategisches Marketing eigentlich auch, ne? Da hapert es bei sehr, sehr vielen. Also viele wissen nicht genau, wie viel wird eigentlich in welchem Bereich gewachsen, in welchem Kundencluster, wie viel Aufwand stecken wir da eigentlich rein, laufen die Vertriebsleute wirklich zu den stärksten Segmenten mit den stärksten Wachstumspotenzialen, sind die ABC-Kunden wirklich auf Wachstum und Potenziale orientiert oder nur auf Vergangenheitswerte? So, und wenn das jetzt irgendwo nicht passt, stelle ich die Frage, kann denn dann der Vertriebsaufbau stimmen? Und eigentlich kann er nicht stimmen, oder? Wenn es da an der Kundenstrukturierung hapert, dann kann ich die Vertriebskanäle nicht richtig aufsetzen, dann kann ich nicht die Kapazitäten dahin steuern, wo sie hingehen müssten. Und das ist eine Wirkung, und daraus wird sich dann ableiten, ne, was brauche ich denn für Vertriebsrollen? Ne? Dann sind wir schon mehr im Personalbereich. Welche Vertriebsprofile brauchen wir? Wie müssen wir führen und coachen? Das ist eine ganz rationale, deswegen auch eine blaue Kette, eine ganz eiskalte Analyse des Vertriebs. Also das sind die eine Kette, die wir von rechts nach links dann durchgehen, von den Ergebniszielen über die Kunden dann zum Vertrieb, dann zu den Maßnahmen, ist eine blaue Kette, eine eiskalte, rationale Analyse.
Ja, und genau dadurch kann man ja dann auch eben Fehler minimieren, wie du es gerade schon angesprochen hast, ne? Dass man sich auf bestimmte Kundengruppen auch fokussieren kann, die eben auch den höchsten, ja, Output, sage ich mal, generieren.
Ja, klar. Also wir hatten ein Beispiel, das habe ich auch durfte ich auch im Buch dann mal ausführen. Im Automotive-Bereich, ein Unternehmen, die haben insbesondere Autowerkstätten und Autohändler, sprechen die an mit vielen Ersatzteilen und so weiter. Und dann haben wir uns mal die Struktur angeguckt, das ist ja relativ simpel, und haben dann auch mal gefragt, wie ist denn eure ABC-Einteilung? Und da war halt das noch so, dass ein Kunde, der das 700-fache Potenzial hatte, genauso betreut wurde wie der, der eben nur das einfache Potenzial hatte. Und das ist ein Extrembeispiel, aber häufig, ne, selbst wenn es 1 zu 10 ist, das finden wir fast jedes Mal, wird der 10-fach-Kunde genauso wenig betreut wie der, der nur das einfache Potenzial hat. Ne? Und das kann ja per se eigentlich nicht sinnvoll sein. Ne? Wir haben dafür ja eigentlich auch digitalisierte Kanäle und jetzt auch online, offline. Ne? Ist eigentlich auch klar, mit welchen Kunden wir vielleicht ein bisschen stärker dann online agieren sollten. Ne?
Ja, ist super spannend, finde ich auch. Und das zeigt ja auch, wie relevant das Ganze auch ist in der Praxis. Und es zeigt eben, dass man diesen gesamten Prozess auch im Vertrieb abdecken soll. Wenn wir jetzt uns den Ansatz mal so ein bisschen genauer anschauen, du schreibst in dem Buch, dass du die Tune-Methode anwendest. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was die Tune-Methode ist und wie man die denn anwenden kann?
Also die Tune-Methode, ja, jetzt wenn ich jetzt dann doch einmal von links nach rechts, also das T steht für T-Management. Wenn man das grafisch sehen würde, würde man sehen, dass Informations- und Prozessmanagement so eng zusammenhängen, dass sie quasi der Querbalken des T sind. Darunter haben wir Personalmanagement, also von Onboarding, Vergütung, Training, Führung der Salesforce. Und dann Support Management, also alles, was wir im Zusammenspiel mit Marketing, IT, Produktentwicklung brauchen. Das wäre so das, was wir klassischerweise auch aus dem Sales Excellence kennen. Dazu gibt es auch einige Bücher. Bei dem Tune spielt die Musik in der Mitte. Ganz hinten hätten wir das E, also das Tune E, also hinten Ergebnisziele. Und jetzt hätten wir in der Mitte ja Salesforce und Kunden. Und da kann man jetzt, das kann ich jetzt im Podcast nicht zeigen, ne, kann man eine U-Kette reinlegen. Das ist diese eiskalte Kette. Ich beschreibe jetzt gar nicht, wie die grafisch drin liegt, aber ergibt nachher ein U, weil da diese eiskalte Kette ist, Kundenstrukturierung wirklich sauber nochmal aufsetzen, um daraus Wachstumspotenziale zu erkennen und Kosteneinsparungspotenziale und daraus ableiten, was müssen wir im Sales tun. Und das N ist eine blutrote, die wird auch im Buch rot gezeichnet. Also dann haben wir das Tune komplett, der letzte Buchstabe. Das ist immer das Zusammenspiel aus Psychologie und Verhalten. Und da geht es wirklich darum, mal Worst Practice sich zu überlegen oder Worst Case. Warum funktioniert das, was wir an Kundenzielverhalten haben wollen, eigentlich nicht? Und bei vielen Firmen wäre das zum Beispiel Cross-Buying. Also ich bringe zum Beispiel ein neues Produkt raus oder viele gestandene Industriegüterunternehmen machen jetzt plötzlich eine App, um irgendwie Performances zu verbessern. Funktioniert aber nicht. Also das Verhalten der Kunden ist, sie kaufen es nicht. Und jetzt kann ich das N sozusagen auf der rechten Seite nach unten gehen, ne, dann und sage, was ist denn die Psychologie der Kunden? Warum machen die das nicht? Und da gibt es dann in dem Buch 5 Kernfragen, mit denen man durchleuchtet, warum Kunden das nicht tun. Also ob sie es vielleicht nicht wissen, was vielleicht nicht wollend Themen sind, nicht können, nicht sollen und nicht dürfen. Dann gehen wir rüber auf die Salesforce-Seite, das ist quasi der Diagonalbalken des N, und fragen, was müsste denn die Salesforce tun, um diese Psychologiebarrieren der Kunden zu überwinden. Und dann der letzte Vertikalbalken runter bei dem N auf der linken Seite wäre dann die Frage, was ist in der Salesforce eigentlich die Psychologie, wo es hakt, die Psychologiebarriere. Und da ist es wieder 5 Fragen. Wissen die nicht genügend darüber? Sind die nicht genügend motiviert? Muss ich also mehr führen oder incentivieren? Können die bestimmte Dinge noch nicht? Also muss ich sie besser coachen zum Beispiel? Oder sind es sollen und dürfen Themen?
Ja, super spannend. Also es deckt ja auch wirklich extrem viele Bausteine ab. Und ich denke, wenn man diesen Ansatz jetzt verwenden will zum ersten Mal, das wird eine Weile dauern, oder? Also bis man das alles durchgeackert hat.
Ja, die Rückmeldung ist tatsächlich, jetzt kommen ja viele in dem Buch, das merke ich ja, das ist eigentlich ganz nett, weil ich biete da drin ja an, dass man Materialien frei verfügbar dann bekommen kann. Und ich merke ja jetzt die Rückmeldung dazu, wann das kommt. Das dauert immer ein paar Wochen. Also, ach, jetzt habe ich bis Seite so und so, könnte ich die Scoresheets da und dazu haben. Ja, der Vertrieb ist komplex. Das heißt, wenn ich da ein Ende-zu-Ende-Bild für meinen Vertrieb zeichnen möchte, muss ich dafür auch Zeit investieren. Mhm. Das ist völlig klar. Andererseits, man kann mit einem 1,5 Tage Workshop so ein Grundgerüst sehr gut erarbeiten. Und ich finde, wenn es doch darum geht, die Optimierungspotenziale mal darzulegen, und die sind ja fast überall zu finden, dann lohnt sich das total.
Ja, auf jeden Fall. Also in 1,5 Tagen, glaube ich, gleich so einen Output zu bekommen, dass man vielleicht schon wirklich, wie vorhin schon kurz erzählt, den Fokus der Kundengruppen dann auch so ein bisschen festlegen kann, ist ja schon wirklich auch ein super Output, den man auf jeden Fall nutzen sollte.
Ja, und das Interessante ist, dass und da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu dem, was ihr ja auch in dem Podcast sonst viel macht, ne? Das funktioniert dann gut, wenn du Entscheider aus Vertrieb und Marketing zusammen da reinnimmst, weil allein diese Kundenstrukturierung sollte keiner dieser beiden Seiten alleine machen, ne? Passiert aber manchmal eben noch. Und in so einem Workshop das zusammenzubringen, Marketing und Sales, ist wirklich, wirklich fruchtbar.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Marketing, wir arbeiten viel mit Personas, würde ich sagen, aber dann eben auch den Vertrieb damit ins Boot zu holen, ist auch wichtig. Und ich weiß, viele Sales-Mitarbeiter brauchen da vielleicht auch eine gewisse Überzeugung, dass sie sich jetzt auch mal ransetzen, um dieses Projekt dann auch ja zu machen. Was ist denn so dein Tipp, wie ich skeptische Mitarbeiter auch überzeugen kann, dass man jetzt das Ganze mal analysiert?
Ja, also eigentlich, ne, sowohl mit Best Practice als auch mit Worst Practice, finde ich, ne? Best Practice, das kennen wir alle. Also zum Beispiel Persona hast du eben genannt. Wir haben ein schönes Beispiel von Weiland in dem Buch beschrieben, wie die ihren Markt anhand von Persona im SAK, also Sanitär-, Heizung-, Klimabereich, also die Handwerker, wie man die schön segmentieren kann. Und was das aber auch dem Vertrieb hilft, das zu wissen. Best Practice sozusagen das eine, wie man mitnehmen kann und überzeugen kann. Mit Worst Practice aber auch. Und deswegen habe ich wahrscheinlich die meiste Zeit investiert am Anfang, auch Zitate zu kriegen von gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern, Führungskräften, die sagen, hey, wir haben zum Beispiel unsere Vergütung an die Wand gefahren. Warum ist das eigentlich passiert? Oder Kennzahlen, ne, rauf und runter gemacht, aber jetzt passt es nicht mehr. Digitalisierungsthemen und so weiter. Das heißt, so 7 Felder, wo man mit Worst Practice auch den Vertrieb mitnehmen kann und sagen, passt auf, wenn wir das genauso machen und einfach immer so weitermachen, ja, dann funktioniert es am Ende nicht. Und da gibt es ja eigentlich so einen, finde ich auch so einen schönen Leitsatz. Du hast ja vorhin einen auch genannt, den ich da auch aufgenommen habe. Übrigens, den habe ich so nicht gefunden. Also den habe ich tatsächlich selber mal entwickelt mit diesen 20-80%. Aber ein anderer ist, wenn es nämlich gut läuft, also in den Phasen, wo wir wachsen, da spricht niemand über den Vertrieb. Wenn es aber dann mal hakt, und das haben wir jetzt ja gerade ganz akut, dann sprechen plötzlich alle über den Vertrieb. Und wenn ich aber nicht vorher angefangen habe, eine gute Basis zu setzen, dann ist es natürlich in diesen Feuerlöschphasen, wo es brennt, viel schwieriger, Preise zu erhöhen oder plötzlich Teile online zu legen, was wir in der Pandemie hatten. Wenn ich aber eine gute Basis habe und weiß, bei welchen Kunden kann ich denn wie online agieren, bei welchen Kunden habe ich denn welches Preisschema, ja, dann habe ich natürlich eine ganz andere Basis dafür.
Ja, ist ja auch wichtig, wie gesagt, auch, dass beide Seiten da auch besser mit zusammenarbeiten. Weil wenn Marketing weiß, wohin Vertrieb seine Produkte verkauft, können wir darauf aufbauen, der auch besser unseren ganzen Marketingmix abstimmen. Also profitieren ja eigentlich alle Seiten davon. Und im besten Fall wird auch die Zusammenarbeit zwischen den zwei Abteilungen optimiert, was ja ein Dauerthema eigentlich ist, ne? In klassischen B2B-Unternehmen ist es oft so, dass sich beide Abteilungen noch nicht so gerne mögen, sage ich mal.
Ja, das ist total richtig, ne? Und witzigerweise kommen jetzt auch so die ersten, wo dann so eine Sales-Profit-Chain-Analyse, das kann man ja wirklich in einem Audit auch machen, und wird so ein Audit gar nicht von der Sales-Leitung angefragt, sondern von der Marketing-Leitung. Und das finde ich dann spannend, weil finde ich genau den richtigen, also es ist im Prinzip egal, wer den Anstoß gibt, aber ich finde es auch richtig, dass es auch von Marketing kommt, weil es ist eine Marktbearbeitungsfrage, ne?
Ja, spannend. Und du sagst, du hast ja auch schon Rückmeldungen bekommen. Wie sind denn die Rückmeldungen? Konnten dadurch schon ja Prozesse auch optimiert werden? Also sieht man schon praktische Erfolge?
Naja, das Buch ist ja erst fertig machbar gewesen, als das Konzept so weit war, dass diese Erfolge ja da waren. Sonst wäre es, deswegen hat es auch so lange gedauert, weil wir ja, am Anfang wusste ich ja noch gar nicht, wie das Konzept aussieht. Also es war ja nicht da, sondern es musste erst entwickelt werden. Wir haben ja Workshops gemacht, Workshop und nochmal Workshops und Scoresheets angepasst und immer weiter geschliffen, bis sozusagen das Optimum da war, dass man die Komplexität, die wir haben im Sales, B2B Sales Management, so gut wie möglich runterdampfen können und dass es auch für wirklich so gut wie möglich für alle Unternehmen passt, ne? Man muss immer ein Stück weit auf sein Unternehmen anpassen, das ist immer individuell, aber jetzt funktioniert es. Und ja, ich habe dann ja auch Beispiele in dem Buch, wo man das auch zeigen kann und wo ich es auch nennen darf. Und wir machen selbst diese Workshops natürlich laufend, aber das Schöne ist jetzt diese Rückmeldung, hey, wir haben es selber angewendet und sozusagen train the trainer, es funktioniert. Und das ist so ein bisschen für mich, das war ja ein Riesenmarathon und ich wusste das am Anfang nicht, wie lange der gehen würde. Und das ist irgendwie ein tolles Gefühl, jetzt die Rückmeldung zu bekommen, hey, es funktioniert auch, auch ohne, dass man selber immer vor Ort sein muss, ne?
Kann ich mir gut vorstellen, dass das ein schönes Gefühl ist. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ganz kurz vielleicht auch in ein praktisches Beispiel an, quasi von der Theorie zur Praxis. Du konntest das ja auch testen mit vielen Unternehmen. Ich habe mir jetzt mal aus deinem Buch das Automotive-Beispiel tatsächlich auch rausgepickt. Und da hat der Vertriebsleiter die Kernherausforderung wie folgt beschrieben. Unsere Herausforderung ist es, in diesem preis- und margenumkämpften Markt gleichzeitig die Vertriebskosten zu optimieren und unsere Position als Marktführer zu sichern. Kannst du uns da vielleicht einfach mal kurz skizzieren, wie geht man da jetzt Schritt für Schritt vor mit dieser Herausforderung? Wie gehe ich das Ganze jetzt an?
Also das Erste ist festzulegen, geht es für euch stärker darum zu wachsen oder Kosten einzusparen. Für die war es tatsächlich 70-30 zugunsten der Kostenseite. Also wir sollten wirklich gucken, ne, wo haben wir Überkapazitäten, wo müssen wir wirklich ein bisschen kappen, beziehungsweise effizienter arbeiten. Heißt ja gar nicht unbedingt, dass man jetzt Personal grundsätzlich abbauen muss, sondern es effizienter einzusetzen. Und dann machen wir erst diese eiskalte Kette. Und dann kommt später diese Change-Kette, diese rote Umsetzungskette, diese blutige Kette oder heiße Kette. Und hier war es dann so, ich hatte das vorhin schon fast an dem Beispiel auch erwähnt, ne? Da ging es dann darum, diese Segmente zu nehmen. Für die war das zum Beispiel Großhandel, Werkstätten, Teilehandel bis hin eben zum freien Autowerkstattbereich. Und diese Segmente sind wir einzeln durchgegangen und haben uns jeweils angeschaut, passt eure Priorisierung? Habt ihr überhaupt eine Priorisierung, wo ihr ABC-Kunden oder meinetwegen Key-Accounts habt? Und da lag dann sozusagen wirklich viel der Hase im Pfeffer. Wir hatten dann im Großhandel, ich muss eben hier, ich habe die Zahlen nämlich ja auch vor mir, hatten wir eine Diskrepanz von 1 zu 40 vom Kundenpotenzial. Also was kann ich eigentlich mit denen umsetzen und auch an Gewinn machen? 1 zu 40 im Bereich Umsatz, wenn wir mal bleiben wir mal beim Umsatz, wurden aber gleich behandelt. Im Teilehandel 1 zu 80 und bei dem freien Handel hatten die, oder bei freien Werkstätten hatten die 1 zu 700. So, das ist so offensichtlich gewesen, dass man da gezielter hingehen müsste und wirklich einmal diese Einstufung in ABC, meinetwegen auch noch D, aber jemand ABC nachher genommen, sauber zu machen. Das war wirklich der erste große Ansatz. Da datenbasiert vorzugehen. Nicht um der Daten willen, sondern einfach, weil da natürlich viel Fehlallokation vorgeherrscht hat. Und dann haben wir später mal auch Cost to Serve berechnet. Was kostet es eigentlich, solche Werkstätten zu besuchen? Wie viel Zeit verbringt ihr da auf der Straße? Kann man einen Teil online ziehen? Und daraus merkt man dann, kann man ja relativ schnell ableiten, was man dann tun kann. Konzentration auf die mit dem größten Wachstumspotenzial. Wie kann man mit Kleinkunden umgehen? Kann man es schaffen, dass man die in den Online-Kanal bekommt? Bei Großkunden ist manchmal aber der Wunsch viel stärker, online zu gehen. Also wie kann man bei denen hybrid vorgehen? Passen die Profile noch von denen, die die größeren Potenzialkunden bearbeiten, versus die, die bei den kleinen Kunden vielleicht auch Inside-Sales betreiben wollen? So sind wir da vorgegangen. Das war diese kalte Kette. Und dann musste man das aber ja auch umsetzen und die Frage stellen, hey, wenn jetzt die Rolle sich verändert von denen, die vorher die eierlegende Wollmilchsau waren und bei den großen Werkstätten genauso reingegangen sind wie bei den kleinen Werkstätten und jetzt mache ich aber eine Unterteilung, wo welche vielleicht stärker zu den Betreuern der großen Werkstätten sind und welche bei den kleinen, dann muss ich natürlich überlegen, was hindert die jetzt daran? Wie kriege ich die weiter motiviert? Wie bleiben auch die Werkstätten bei der Stange? So sind wir da vorgegangen und am Ende haben wir vor allen Dingen so eine kapazitäts- und potenzialorientierte Vertriebssteuerung aufgebaut. Also so ein einfaches Radar, mit dem du das auch steuern kannst.
Ja, super spannend. Und ich denke, daraus, aus diesen Handlungsempfehlungen konnte das Unternehmen ja auch direkt das Ganze anwenden. Wie ist denn da jetzt das Ganze im Doing dann angewendet worden? Haben die Sales Manager das gleich direkt angewendet? Wird das Ganze jetzt erst in die neue Sales-Strategie vielleicht erstmal eingebunden, dass man sagt, wir starten ab einem bestimmten Zeitpunkt mit der Herangehensweise? Wie geht es da weiter?
Also in dem Fall war es so, dass wir haben ja ein An-Institut, mit dem wir dann auch, das geht jetzt ja hier weit über Forschung hinaus, in dem wir Beratungsprojekte auch begleiten. Und das ist auch wichtig. Das heißt, das ist ja nicht nur ein Kick-Off-Workshop, den man natürlich macht, mit allen Sales-Managern, sondern du hast ja vorher auch die Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden. Und dann rollst du das wirklich Schritt für Schritt aus. Und dann ist es auch an der Stelle gut, wenn du einen externen Partner hast, die sagen, hey, das funktioniert wirklich und wir wollen euch nichts Schlechtes, sondern wir wollen ja, dass ihr alle gemeinsam, gerade wenn ihr unter Kostendruck steht und es steht im Raum, dass vielleicht Mitarbeiter entlassen werden, dass wir gemeinsam den Kuchen größer machen. Und genau, also sehr, sehr viel Moderationsarbeit an der Stelle, neben dem, dass man eben dieses Radar hat, wo man sagt, hey, das muss doch auch klar faktenbasiert sein. Und jeder, der dann mithilft, dann einen Beitrag quantifizierbar zu leisten, soll ja dann auch daran auch partizipieren. Und es ist am Ende auch gelungen, dass dann niemand das Unternehmen jetzt verlassen musste, sondern im Gegenteil, dass die gemeinsam gewachsen sind.
Ja, das ist doch ein schönes Feedback und zeigt ja auch, dass das System, ich nenne es jetzt mal System, auch in der Praxis Anwendung finden kann und dass es eben auch relevant ist. Wir sind tatsächlich jetzt schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage tatsächlich. Was ist denn, wenn alle Unternehmen, also alle B2B-Unternehmen, den Vertrieb jetzt mit der Sales Profit Chain optimieren würden? Was könnte man denn danach noch optimieren? Was wäre denn so der nächste Schritt?
Tatsächlich habe ich ja vorhin kurz mal gesagt, ich habe ja einen zweiten Band geschrieben und nicht, weil es jetzt irgendwie, ich brauche jetzt ein zweites Buch oder so, sondern die zweite Frage ist ja wirklich die Frage der strategischen Geschäftsmodelle. Also können wir mit den Geschäftsmodellen, mit denen wir heute arbeiten, unter dem Kostendruck, unter dem wir auch stehen, in Zukunft erfolgreich sein. Und da geht es ja zum einen in Richtung digitalisierten Geschäftsmodellen und zum anderen in Richtung von Solutions, also wirklich noch mehr Nutzen für die Kunden schaffen und dadurch vielleicht wirklich mal ganz weit gegriffen Richtung Industrie 4.0 zu gehen. Aber das ist natürlich, da liegen zwei, drei Geschäftsmodellstufen dazwischen. Das beschreibe ich dann in dem zweiten Band auch. Und das bedeutet für den Vertrieb ein totales Umdenken. Wenn ich weg vom Produktanbieter hingehe zum Lösungsanbieter, denkt man, ist es ein alter Hut. Nein, es ist tatsächlich wahnsinnig viel zu tun. Und das steht nochmal eine Ebene darüber. Diese Veränderung am Markt und der Geschäftsmodelle hat natürlich auf den Vertrieb einen riesigen Einfluss. Und das wird uns die nächsten 20 Jahre, wahrscheinlich für immer, auch noch begleiten.
Ja, ist ja logisch. Die Kunden werden sich weiterentwickeln und fordern dann dementsprechend natürlich auch andere Produkte, wie du es auch sagst, andere Lösungen und auch andere Herangehensweisen tatsächlich auch, wie sie behandelt werden. Und da spreche ich jetzt tatsächlich auch so in gewisser Weise von dem Generationenproblem, dass wir die Gen Z jetzt haben, die natürlich alles per Online beispielsweise kaufen wollen. Ich glaube, das wird auch einen immensen Einfluss auf den Vertrieb der Zukunft haben.
Ja, genau. Das geht ja bis in die professionellen Einkaufsabteilungen rein, die ihr getrieben auch durch Generationen ihr Verhalten ändern. Aber selbst bei den Autowerkstätten, die wir vorhin genannt hatten, ist es ja auch so. Wenn ich das weiß, wo jüngere Unternehmen und Online-affiner sind, dann behandle ich die anders als den alteingesessenen, also klassisch männlich alteingesessen und bestellt per selbst ausgefüllten Handzettel. Und ich fahre als Außendienst hin und hole mir den ab. Das gibt es auch noch, aber das stirbt aus.
Ja, super spannendes Thema, finde ich, was du da mitgebracht hast im Podcast. Leider ist jetzt unsere Zeit wieder vorbei, aber es war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich glaube, es war ein guter Appell, dass auch alle Unternehmen die Sales Profit Chain mal im Auge behalten sollten und das Ganze auch mal anwenden. Vielen Dank, dass du heute hier im Podcast zu Gast warst, lieber Jan.
Vielen herzlichen Dank von meiner Seite und herzliche Grüße aus Bochum.
Ja, liebe Zuhörer, auch vielen Dank, dass Sie wieder in der Folge dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann.
Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.